Ja, das geht nicht so gleich, ich kann nicht gleich Ja sagen, aber ich spreche mit den Ältesten und dann meldest du dich nochmal wieder, Alfons, und dann können wir einen Termin ausmachen. Ja, haben wir einen Termin ausgemacht später und das war also dann 14 Uhr sollte die Trauung sein. Er kam aus Togo und hatte auch eine Frau aus Togo und sie haben sich dann beide auch später mal vorgestellt. Aber 14 Uhr war der Termin und dann war ich natürlich an dem Samstag um 14 Uhr auch in unserem Gottesdienstraum und habe gewartet. Der Alfons kam, aber alleine. Und dann habe ich gefragt, wo ist deine Braut? Hat er gesagt, die ist draußen im Auto. Also sie hatten so einen Langschlitten gemietet da, so ein übermäßiges Auto, ein weißes, und haben hinter unserer Kirche geparkt, dieses Auto. Und die saß da also dann drin und ich habe immer gewartet. Dann kamen die Musiker und dann kamen Einzelne. Also kurz und gut, es war 16 Uhr, bis eigentlich schon alle da waren. Also die Frauen wunderbar angezogen. Also war ein traumhaft war das, wie die sich rausgeputzt hatten. Und dann ging es also los. Das war so mit viel Musik und allem. Bis 19 Uhr etwa dauerte die Trauung. Ich war da schon ab 14 Uhr, noch eher schon da, ja. Und dann am Ende, das war dann nochmal ein Höhepunkt, war dann der Rausmarsch des Brautpaares bei uns ins Foyer. Und das ging dann folgendermaßen vor. Die Musik hat gespielt und die gingen alle, die ganze Hochzeitsgesellschaft da hinten, die gingen dann immer zwei Schritte vor, ein zurück, zwei Schritte vor, ein zurück. Das Ganze hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert, bis die von da, vom Altar bis draußen im Flur waren. Und dann kam der Höhepunkt. Nachdem wir schon richtig, der Älteste und ich, wir waren ja dann schon ziemlich entkräftet von der ganzen Trauung, da haben die also über dem Brautpaar Konfetti gestreut. Richtig, richtig Konfetti. Also die ganze Kirche war mit Konfetti. Was blieb uns anders übrig, dem Ältesten, Mitältesten und mir? Wir haben Staubsauger nachts um 12 ausgepackt und haben dieses ganze Konfetti aufgesaugt und an den Stühlen rausgeklaubt. Und Alfons hatte seine Hochzeit. Also wer nach Afrika fährt, sollte mit solchen Sachen, oder wer hier klingelt und ob er eine Trauung machen könnte, sollte sich auf solche Sachen einstellen. Ja, so mitten aus dem Leben. Mein Wort heute, vor dem habe ich ein wenig, sagen wir, keine Angst, aber ich bin kein Fachmann, muss ich sagen. Ich bin kein Psychotherapeut, obwohl ich auch Psychologie auch im Studium hatte. Aber ich denke, das Thema, das ich gewählt habe, ist so aktuell, dass wir auch mit den Minimalanforderungen Psychologie und da durchkommen. Und zwar geht es heute um das Thema Burnout. Für alle, für die das noch ein Fremdwort ist, habe ich mir etwas ausgedacht, eine kleine Hilfe. Also das ist ja ein englisches Wort. Es steht so, Burnout steht nicht im Lexikon, im Duden, sondern es ist so ein zusammengefügtes Wort. Burn und out. Out heißt aus. Und ich mache das mal einfach deutlich, was es eigentlich ist. Ich stecke euer schönes Haus nicht an. Ich habe hier Wasser gesorgt, da unten genügend. Also Burnout. Was passiert bei einem Burnout? Einige von euch hatten ihn schon hier. Andere sind mittendrin vielleicht. Ich hatte ihn etwa alle 10 Jahre, musste immer jedes Mal zu einer Kur, wo ich viel lesen und wandern durfte. Also da passiert dann das Folgendes. So, jetzt habt ihr es fast alle verstanden, was Burnout ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass mein Daumen nicht noch auch dran glauben muss. Also, Burnout heißt abgebrannt, ausgebrannt. Und das ist so, dass man bei einem Burnout eine Steigerungskurve für Anspannung hat, meistens seelischer Anspannung bis zu einem Höhepunkt, oft sehr verborgen, und ich werde noch darauf eingehen, verborgen, und dann kommt der Abbruch plötzlich wie eine Batterie, die in sich zusammenbricht. Neulich bin ich nach Hause gekommen, als so richtig knarrig draußen war. Aber vorher hat mein angezeigt, deine Batterie ist nicht ganz schwach. Brauchst eine neue Batterie. Und ich bin gleich nicht erst nach Hause gefahren, sondern gleich in die Werkstatt. Und die haben gesagt, ja, ihre Batterie hat jetzt 8 Jahre hinter sich. Das ist eine Spezialbatterie, nicht so eine mit Säure und so. Die kostet 450 Euro. Und da habe ich gedacht, oh Mann. Aber die Batterie ist zusammengebrochen. Ganz plötzlich, urplötzlich. Ich brauchte also eine neue Batterie. Und das passiert also oft bei Burnout, oder das ist eigentlich die Regel, dass man eine Phase hat, auf die kommen wir jetzt noch ein, und zwar aufgrund des Wortes Gottes. Das will ich jetzt nicht mit meinen Fähigkeiten da bepflastern, sondern wir gucken ins Wort Gottes, was steht da. Wie kommt es zu einem Burnout? Und dieser Burnout, liebe Schwestern und Brüder, kann Männer und Frauen betreffen, junge, ältere und auch sehr alte schon, die schon im Pflegezustand sind. Also jeder ist davon betroffen, jeder kann betroffen werden, und dazu gibt es ein Vorlauf. Und diesen Vorlauf wollen wir uns einmal ansehen. Und zwar aufgrund eines alttestamentlichen Textes im 1. Könige 19. 1. Könige 19 sticht bei mir, ist jetzt auch dieser Burnout, hängt auch mit Sehschwäche zusammen schon wieder. Ne? Tut mir auch weh, dass ich nicht mehr richtig sehen kann. Aber ich tue etwas dagegen, nehme ich eine neue Brille, mit der ich lesen kann. So, ich lese, ihr kennt diese Geschichte, die ist sehr lang. Ich will nicht die ganze Geschichte lesen, da geht es um den Elia, der jahrelang, 2,5 Jahre hat er gebetet, weil nur noch wenige in dem Land ihren Glauben an Jahwe deutlich machen durften. Es gab einen ganz schwachen König, den König Ahab, etwa 1851 bis 851 bis 800, ich habe es aufgeschrieben, ist auch nicht so wichtig, jedenfalls 800 so. Ein schwacher König hat sich eine Frau geholt, eine Heidin, und diese Heidin hat ihren Kult mitgebracht nach Israel, den Baalskult. Der männliche Gott war der Baal und die weibliche war Astarte, und mit so Figürchen und Priester und alles. Sie hat auch Priester des Glaubens an Jahwe umbringen lassen. Also das war eine wilde Zeit, und man kann den Text zu Hause vorher lesen. Und jedenfalls hat der Elia diese Priester so herausgefordert, dass Gott eingegriffen hat und hat den Altar dieser heidnischen Königin, der da gebaut wurde, der Isabel, zerstört. Und das war so ein Hochgenuss für den Elia und Hocherlebnis, dass er wahrscheinlich am Höhepunkt war, und dann kippt das plötzlich um und er macht Folgendes. Kapitel 19. Und Ahab sandte Isabel und Ahab sagte Isabel, übrigens ist der Name Gottes auch in ihrem Namen vorhanden, dieses El am Ende, bei Elia auch El. Also beide haben etwas in ihrem Namen, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten, oh Mann, heute bin ich auch wirklich etwas nervös, Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit tue, was du diesen getan hast. Also morgen in 24 Stunden ist er tot. Da fürchtet er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, einen Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, ich nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten ein geröstetes Brot, also ein Brotfladen, und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie dachten danach, mir mein Leben zu nehmen. Der Herr sprach, geh hinaus und tritt auf den Berg des Herrn, und siehe, der Herr wird vor dir vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam von dem Herrn. Und der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit dem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was tust du hier, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn Israel hat den Bund verlassen und deine Altäre und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachteten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Ein etwas langer Text, und was wir heute tun wollen, wir wollen an diesem Verlauf nachvollziehen, wie ein Burnout entsteht. Nämlich genau das, was hier der Elia erlebt hat, ist sozusagen die Geschichte einer Burnout-Situation. All diese ganzen einzelnen Elemente kommen normalerweise auch darin vor, oder andere stellen sich uns als eine Frage. Und ich möchte so, dass wir so heute mal miteinander hier nachdenken, dass jeder für sich selbst wirklich überlegt, wie betrifft mich das? Und nicht sagen oder denken, ah, der hat das auch. Also das hilft dann nicht, sondern rein therapeutisch wäre es am besten, wenn jeder für sich selbst das in Anspruch nimmt und sagt, das bin ich nicht oder das geht mir auch manchmal so. Dann will Gott genau das sagen, was eigentlich wichtig wäre. Also soweit ein bisschen als Einführung. Gott hatte also dem Propheten Elia berufen, etwas zu tun in seinem Namen. Und im Buch Sirach wird er sogar die Fackel Gottes genannt. Was jetzt übrig geblieben ist, war nur noch nicht mehr Fackel, das war nur noch ein kleines brennendes Fünkchen in seinem Leben. Er sollte ein Positionslicht sein in der Nacht heidnischer Verführung und falscher Verkündigung, und er war der Verfolgung ausgesetzt. Gott bekannte sich auf dem Berg Karmel mit Feuer und vom Himmel zu Elia. Und es stand eindeutig fest, Gott ist Herr, Gott ist der Herr. Die Königin Isabel sandte Elia daraufhin einen Eilbrief, wir haben es gehört, in dem sie schwor, dass er in 24 Stunden nicht mehr leben würde. Dieser Mann, der vorher diese machtvollen Taten Gottes erlebt hat, dieses außergewöhnliche Wunder, der kippt plötzlich um. Wie eine Batterie, die plötzlich aufhört zu funktionieren. Er kippt von einer Minute zur anderen um und es steht in unserem Text, dass er sich fürchtete und machte sich auf und lief um sein Leben. Wo lief er hin, ist die Frage. Er lief an das äußerste Ende des Staates, des damaligen, der Staaten Israel, nach Beersheba. Das ist der letzte Zipfel am äußersten Ende, da beginnt dann die Wüste. Er lief um sein Leben, nicht zu irgendjemand, zu einem Ratschläger oder zu einem Freund, sondern er lief einfach davon. Allein das ist schon oft ein Punkt, wo man, wenn man merkt, hier ist bestimmt was in meinem Leben nicht mehr. Dass wir der wahren Situation nicht mehr ins Auge sehen können, sondern von dieser Situation weglaufen. Wir sagen auch, wir verdrängen eine Situation. Man will dann mit dieser anderen Gefahr, die auf mich zugekommen ist, auf uns zukommt, in meinem Leben, nichts mehr zu tun haben. Wir entfernen uns von dieser. Das hat dann oft Auswirkungen in unterschiedlicher Weise. Diese Flucht, die vollzieht sich in kleinen Dingen. Zum Beispiel aus meiner therapeutischen Erfahrung in der Suchtkrankenhilfe kommt das dauernd vor. Es werden fast keine Briefe mehr aufgemacht. Man stapelt die erstmal irgendwo in einer Ecke. Rechnungen werden ignoriert und an die Seite gelegt. Man flüchtet also aus der Verantwortung, die man hat, indem man das so tut, als gibt es das alles gar nicht mehr. Das ist diese Flucht in die Wüste. Man weiß gar nicht, wo es hingeht, aber man will nichts mehr mit dem gegenwärtigen Stand des Lebens zu tun haben. Ich entschuldige, wenn ich zwischendurch einen Schluck nehme. Ich bin auch ziemlich erkältet. Also das ist schon mal ein Punkt, wie wir mit unserer Verantwortung umgehen. Er hätte ja jetzt eine Verantwortung gehabt, der Prophet. Aber er von einem Augenblick zum anderen vor Angst, vor Hilflosigkeit, Angst, dass sein Leben zu Ende geht, flüchtet er und rennt einfach fort. Dieses Wegrennen ist ein typisches Symbol für Beginn einer oder schon eines Burnout. Ausbrennen, ausgebrannt. Das ist etwas, was sich nicht äußerlich sichtbar, meistens nicht so gleich sichtbar vollzieht, sondern das ist etwas mit unserem Gefühl, mit unseren Empfindungen, mit unserem seelischen Zustand zu tun. Das ist etwas, was oft der praktische Arzt nicht gleich auf den ersten Blick sieht oder behandeln kann. Das ist etwas, was wir ganz allein in uns oft spüren, dass irgendwas nicht stimmt mit uns. Und was macht er? Er flieht also ans äußerste Ende. Das ist also, ihr müsst euch mal gerade im Alten Testament vornehmen, wenn ihr so eine Lutherbibel habt, da ist sie meistens vorne drin. Der sind hunderte von Kilometern, rennt er, flieht, läuft bis ans äußerste Ende. Warum macht er das? Was hat er davon? Und er sagt dann am Ende dieses Weges, nachdem er Angst um sein Leben hat, da ging er in die Wüste hinein noch eine Tagesreise weit und setzte sich unter einen Busch und sprach, es ist genug. Herr, meine Seele ist am Ende, ich bin nicht besser als meine Väter. Da kommen diese ersten Suizidgedanken, ich bin nichts wert, ich bin überhaupt nichts wert, auch nicht mal wie meine Eltern, mein Vater, meine Mutter. Meine Verwandten, bin ich hilflos und unwert. Und das verstärkt natürlich sein Gefühl, dass er auch vor Gott nichts wert ist. Und er sagt das auch, er sagt das und möchte am liebsten, und das kommt am Ende hier auch nochmal, dass er sagt, ich möchte am liebsten sterben. Also dieser Suizidgedanke taucht dann auf einmal auf. Im Alleinsein, Selbstmord wäre die Lösung. Aufhören mit meinem Leben, das hat ja gar keinen Sinn. Nun geht das ja nicht bei jedem gleich so, das will ich auch sagen. Aber oft steht das so am Ende dieser Entwicklung, dass man sich für unwert hält und auch den Eltern gegenüber gar nichts mehr sagt, dass ich kann denen gar nichts mehr beweisen. Ich bin ein Versager, eine Versagerin, alles läuft schief und so weiter. Diese negativen Selbstaussagen über einen verstärken dieses Gefühl. Nun liegt er da unter einem Strauch, Luther übersetzt mit Wacholderstrauch, der hat wohl damals noch nicht so viel Erfahrung gehabt, wie die Ausleger heute. Heute, es war ein Ginsterstrauch. Also, nur es kann auch Wacholder sein. Vielleicht, ich bin kein Naturkundler, vielleicht ist es ein und dasselbe, Ginster und Wacholder nicht, ne? Aber da schüttelt einigen Kopf. Also dann stimmt das. Also sagen wir mal Ginsterstrauch. Also da gab es gar nichts mehr in der Wüste, nur noch so ein Strauch. Und da sucht er sich Schutz, legt sich dahin. Wüstenei kennen wir ja auch dann in unserem Leben, wenn wir uns so auf uns selbst zurückziehen, wenn wir keine Kontakte mehr pflegen. Das ist ein typischer, auch eine Erscheinungsform. Das habe ich auch zum Schluss durchgemacht, dass man auch Kontakte, soziale Kontakte, die man hat, immer mehr einengt. Dass man keine Termine mehr wahrnimmt, dass man Besuche absagt, dass man Freundschaften auflöst, dass das ganze soziale Netz immer enger wird, dass es nachher nur noch die Person, also mich, ich und nichts anderes gibt. Er sieht noch seine Eltern, seine Vorfahren, aber sonst sieht er nichts mehr. Nicht sein Auftrag, nicht sein Prophetentum. Er sieht nur noch sich selbst und sagt, es ist unwert, ich werde mir am liebsten umbringen. Suizid, das sind die Gedanken, die ihn dann bewegen, nachdem er weggelaufen ist. Ja. Und was passiert nun? Ein Mensch ist erschöpft, er ist am Ende. Und in diesem Augenblick kommt Gott ins Spiel. Bis jetzt haben wir ihn im Fokus gehabt. Aber während er schlief unter dem Strauch, da siehe, kam ein Bote Gottes und rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf. Keine Vorwürfe, keine Schuld, die der Engel ihm weitergibt, die er auf sich geladen hat, sondern als erstes steh auf und dann iss und trink. Also Leibspeise kommt vor Seelenspeise an dieser Stelle. Steh auf. Ein guter Rat, auch in solchen Lebenssituationen. Bleib nicht liegen. Lass dich nicht gehen. Denk nicht, es ist alles umsonst. Und glaub nicht, dass du alles falsch gemacht hast. Steh einfach auf. Stell dich auf deine Beine. Und dann mach wieder neue Schritte. Ein Weg liegt vor dir. Dazu musst du erstmal aufstehen und nicht liegen bleiben. Auch wenn das Gefühl sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe die Nase voll, gestrichen voll, es lohnt sich nicht, steh auf. Und das sagt nicht irgendjemand, sondern das sagt Gott selbst hier durch seinen Boten. Gott fordert uns sozusagen auf, immer wieder aufzustehen. Uns nicht gehen zu lassen, nicht liegen zu bleiben, nicht wegzulaufen. Er geht ja uns auch nach. wie dem Elia. Der ist ihm nachgegangen bis ans Ende der Welt, sozusagen, würden wir heute sagen. Und dann, es ist nicht zu Ende. Auch die, wenn du denkst, du bist jetzt am Ende der Welt und an deinem persönlichen Ende, das stimmt nicht, steh auf. Und iss und trink. Weil wenn wir heute das Abendmahl feiern, da habe ich so gedacht, ist das ja auch, ist ja nicht nur ein Erinnerungsmahl, sondern eigentlich werden wir immer wieder neu, die wir das Abendmahl nehmen, werden wir auch mit diesen einfachen, früher hat man gesagt, fast hier Brot und Wasser, das ist ja eine Gefängniskost, ne? Früher hatten die Gefängnisse, da haben sie auch nur Brot und Wasser gekriegt. Aber wir nehmen Brot und nicht Wasser, aber wir haben einen Traubensaft in der Regel. Und das heißt, das ist ja auch nicht viel mehr als das, was er hier bekommen hat. Es ist ja nicht nur, dass wir uns in Erinnerung schwelgen an das, was Jesus für uns getan hat, sondern wenn wir da teilhaben an diesen Gaben, dann ist das die Gabe zum Leben. Dann kann es wieder neu weitergehen. Und so ist auch jede Abendmahlsfeier wieder ein Schritt ins Leben hinein. In den nächsten Tag, in die nächste Aufgabe. Wir werden dadurch gestärkt. Wir werden ganz neu aufgebaut. Und darum wollen wir das immer wieder auch feiern. Denn auf dem eigenen Weg, den der Elia gegangen ist, da wäre er total verloren. Am Ende hätte kein Hahn mehr nach ihm gekräht. Wer weiß, ob ihn jemand gefunden hätte da in der Wüste bei Beersheba. Wahrscheinlich nur noch später vielleicht ein paar Knochen, die da vielleicht im Wüstenwind gelegen hätte. Aber Gott lässt das nicht zu, dass wir so aufgeben, sondern als erstes sagt er, steh auf. Denn morgen ist ein neuer Tag und heute schon. Ja, das sind die gefährlichsten Stunden im Leben eines Christen, wo man vergisst, dass Gott ja gegenwärtig ist. Das erleben wir auch. Manchmal habe ich auch oft erlebt mit meiner großen Kinderschar. Nicht? Der Gottesdienst war wunderbar, herrlich gefeiert. Es war einfach, die Lobpreislieder haben uns so richtig gut getan und dann anschließend steigen manche ins Auto und da ist schon der erste Krach wieder dran, ne? Weil ihr kennt das doch, ne? Ist doch nicht. Oder bei uns war es immer so, ich hatte der Teufel, ich sagte, er hat immer seinen Pferdefuß auf diesen Sachen. Bei mir war es immer so, bei uns am Samstag in der Familie ging immer etwas kaputt. Entweder war es die Waschmaschine oder die Spülmaschine hat versagt oder irgendwas war da oder ich hatte irgendeinen Dienst und das Auto sprang nicht an. Ja, bis ich die Marke gewechselt habe, dann war es besser. Will ja auch nicht sagen, manchmal, auf welche Marke das jetzt war, aber die vorher hatte. Aber immer dann, und ich habe immer gedacht, der Herr will mich jetzt auch mal prüfen, ob ich in dieser Situation auch wirklich aufstehe, ob ich sage, schmeiß alles hin, ist alles vorbei, sondern ob ich das höre. Und ich bin ja auch ein Mensch, der viel mit den Augen. Ich brauche immer irgendwas, dass ich das merke. Und viele haben, und ja, habe ich das inzwischen auch mitgekriegt, manche, gern Frauen haben das, die haben dann so einen Schmeichler in der Tasche. Wenn sie, ich weiß nicht, warum man das so nennt, vielleicht wollen sie sonst nicht so beschmeichelt. Haben einen Schmeichler. Kennt ihr das, so einen Schmeichler, ne? Manche, das ist so, wer kennt das überhaupt? Sonst rede ich hier von irgendwo, oh ja gut, also das ist so irgendwie ein Stein, ein besonders schöner Stein vielleicht, ja, so ein Edelstein oder irgendwie so, der so, sich so glatt anfühlt, deswegen der schmeichelt so, wenn man, der ist so schön glatt und so. Und dann hat man den in der Tasche, das ist natürlich ein Stück weit, kommt das aus der Esoterik, ne? Das darf man nicht vergessen. Und das ist irgendwie, tut das gut. Ein Freund hat mir zu Weihnachten auch was geschickt, einen Schmeichler. Habe ich gedacht, erst rief er, ich schicke dir einen Schmeichler, in so einem Päckchen war das. Dann habe ich gedacht, na, der ist ja auch Christ, denkt er jetzt, ist er jetzt schon auch konvertiert wieder so in die Esoterik oder so. Und dann war da ein Kreuz drin, so ein kleines Kreuz, als Schmeichler, ganz schön glatt, und steht auch was drauf. Ja, und den habe ich jetzt immer in meiner Hosentasche. Und wenn ich irgendwie so eine Situation habe, wo ich sage, Mensch, das ist so ein, ich schmeiß alles hin oder das kann ich nicht, dann nehme ich den Schmeichler in die Hand, dieses Kreuz und denke, der Herr ist gegenwärtig. Und der sagt, ich bin bei dir. Das vergessen wir manchmal im Alltag so. Dass der ist bei, ich brauche immer sowas, solche Meilensteine, wo ich auch nicht mich festmachen kann. Der Herr ist bei dir und er ist, jetzt darfst du ihm das sagen, was dir nicht gefällt und wie es dir geht. Also der Elia, der kriegt gesagt, steh auf und iss und trink. Jetzt halt, es geht weiter, gib nicht auf. Und das passiert ja hier dann nochmal. Nun ist das so, dass wir an der Stelle, wir Männer und Frauen sind da unterschiedlich auch begabt. Bei den Männern ist es oft so, da die brauchen die Anerkennung. Bei dem Elia, er hätte jetzt nicht die Anerkennung gezogen, wenn der Engel gesagt hat, Elia, steh auf, du bist der Größte. Du hast das unheimlich gut hingekriegt. Das ist also, auf dich ist Verlass. Du bist also wirklich ein außerordentlicher Prophet. Das hätte bei dem Elia nicht gezogen, weil er eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur hat. Frauen haben und Männer haben unterschiedliche auch Empfindungsstrukturen. Männer werden oft versagen oder kommen in Burnout, wenn sie merken, sie können das nicht mehr so leisten. Sie sind nicht mehr in der Lage, ihre Verantwortung auch im Beruf und der Familie gegenüber und so weiter gut zu schaffen. Dann kann das mit dem Burnout so langsam eintreten, dann diese Verzweiflung. Bei Frauen ist das oft so stark gefühlsmäßig. Sie empfinden ganz anders. Das geht in andere Schichten des Wesens hinein, dieser Burnout. Aber es hat auch dann andere Folgen. Also es geht um Persönlichkeitsstruktur. Der Elia, der war nicht hochmütig. Der wurde nicht mit dem Stolz verführt, sondern der wurde verzagt gemacht. Der Feind kennt unsere schwachen Stellen. Der hat verzagt. Der hat ja sein Leben lang war er demütig. Und an dieser Stelle kann der Böse ihn erreichen. Elia, was hatte Elia nicht alles erlebt? Seine Berufung, Versorgung am Bach Krit. Durch Raben, wunderbare Vermehrung von Mehl und Öl bei der Witwe von Zerpat, der Sieg auf dem Karmel, der Regen nach 3,5 Jahren, eine Kette von eindeutigen Beweisen Gottes. Und dann trotzdem dieser Einbruch. Er zieht sich zurück. Der Burnout bei ihm führt in die Einsamkeit. Nicht in Protest, sondern in die Einsamkeit. Und er lässt seinen Diener sogar zurück. Eine Tagesreise. Er möchte ganz alleine sein und sterben. Er braucht keinen. Er geht seinen Weg allein. Er verkriecht sich in seiner Höhle oder vorher im Ginsterstrauch. Er möchte nicht mehr aufstehen wollen. Warum wollte Elia sterben? Warum wollte er aussteigen? Weil Gott nicht seinen Wünschen entsprach? Er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. In der Suchtkrankenhilfe haben wir ein Problem, oft das Versagen auf die Eltern geschoben wird. Also das ist jetzt... Ich spreche jetzt nicht nur von Alkohol. Ich bin übrigens oft hier in Welzheim in den Schulen und mache da Schulprävention. Habe viel Freude daran. Neulich war ich hier in Welzheim bei meiner Friseusin und da kam ein junges Mädchen, lief auf der Straße und hat zu ihr gezeigt. Es war bestimmt eine, die auch zugehört hat. Und da merke ich auch in den Gesprächen mit den Schülern dass, und auch später mit Betroffenen, dass oft auf die Eltern etwas abgewälzt wird. ich bin nicht besser oder weil ich so bin, das liegt an meinen Eltern. Mein Vater ist schuld oder meine Mutter ist schuld, dass ich so bin. Meine Umgebung ist schuld, dass ich, Welsheim ist schuld, wäre ich doch in Stuttgart geboren und hätte da, könnte ich andere freuen. Also man schiebt immer das dann auf andere, meistens in die irgendwie in die Vergangenheit. Und Eltern und Väter spielen da immer eine große Rolle, sind beliebt mit der Schuldzuweisung. Nun kann man froh sein, dass man überhaupt einen Vater hatte. Da musste ich auch erst hinterkommen. Ich bin nicht auf der Flucht geboren, 1942, irgendwo in Polen, gibt es heute gar nicht mehr wahrscheinlich den Ort, und habe nie einen Vater gehabt, einen Stiefvater. Und immer, als ich noch jung war, habe ich gerne das gemacht, ich habe alles, die ganze Misere, habe ich auf meinen Vater geschoben, auf den ich nur als Foto zu Hause hatte, wie als Offizier mich im Arm hält, so ein kleines Baby im Arm, das war ich also. Und er sollte im Krieg gefallen sein und mehr hatte ich nicht als dieses Bild, in Russland gefallen. Jahre später, da hatte ich einen Stiefvater. Jahre später, als ich während des Studiums in Hamburg, kriege ich einen Brief, dass mein Vater noch lebt, mein leiblicher Vater. In Österreich, im Burgenland. Er ist Österreicher. Da hatte ich auf einmal zwei Väter. Und da habe ich meine Schuld immer wieder, habe gesagt, er ist schuld, dass so geworden. Er ist schuld. Aber bis ich dahinter kam, weil Gott mir das klar gemacht hat, ich habe ihn dann auch mal besucht, aber er wollte nichts von mir wissen. Das war also auch noch dramatisch. Aber ist egal. Bis ich dahinter kam, dass ich gemerkt habe, nicht der Vater ist schuld oder die Väter, sondern ich selbst muss mein Leben in die Hand nehmen. Die haben in ihrer Zeit gelebt, haben manches falsch gemacht. Und heute muss ich sehen, ich muss aufstehen. Mein Vater kann nicht mehr aufstehen, die sind tot, ja. Aber ich kann aufstehen. Steh auf. Die haben vieles vielleicht so gemacht, wie sie es nicht besser konnten. Man kann ja da froh sein, dass man überhaupt den Vater hat. Sonst wäre ich ja gar nicht auf der Welt. Das ist eine unheimliche Erkenntnis. Sonst wäre ich gar nicht da. Wenn ich keinen Vater hatte, egal wie er ist. Ich wäre gar nicht da, wenn ich keine Mutter hätte, egal wie sie ist. Oder war. Ja, Gott hat uns das Leben geschenkt, die wir hier sind. Egal, wie wir sind und woher wir kommen, er sagt uns heute, steh auf. Bleib nicht einfach sitzen. Und dem Elia geht es so, dass er von Gott gestärkt wird. Raus aus deiner Höhle der Verzagtheit. Raus aus deiner Resignation. Mach einen Schritt nach vorn. Und dann schickt Gott ihn auf den Weg wieder zum Horeb, dort, wo das Volk Israel auch war, diesen weiten Weg zurück und gebraucht ihn. Die gute Botschaft hier in diesem Text ist, dass Gott nochmal seinen Engel, zweimal den Engel zu ihm sendet und auf ihn aufpasst, auf diesen Weg schickt, ihn weg von seinen hausgemachten und selbstgewählten Problemen und weg von seiner Resignation. Man mag Beruf, Freundschaft, Ehepartner, Gemeinde und Ort wechseln. Man kann alles oft wechseln. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass die persönlichen Probleme, die man mit ins Leben hineingebracht hat, oft bleiben. Ich habe manchen Kollegen kennengelernt, Pastorenkollegen, die in einer Gemeinde gar nicht zurechtkamen, die bestimmte Charaktereigenschaften hatten, die nicht so gut waren im Umgang mit der Gemeinde. Und die haben gesagt, wenn sie dann wechseln, woanders hingehen, dann wird es anders. Aber in der Beobachtung dieser Kollegen muss man sagen, die gleichen Probleme, die er in der Gemeinde X hatte, die hat er wieder in der Gemeinde Y gehabt. Das ist, man kann diese Dinge einfach nicht so austauschen, wie wir sonst alles austauschen, sondern man kann neuen Partner haben und so weiter. Also das alles will ich auch gar nicht irgendwie jetzt schlecht reden, aber oft ist es so, dass das, wie wir gemacht sind, dass das bleibt. Und Gott weist uns oft auf den alten Platz zurück, aber als neue Menschen am alten Platz. Und das ist die Lebensstilkorrektur, die wir immer wieder brauchen. Dass Gott uns zurechtweist und uns dorthin stellt, wo wir sind. Und so hat er auch den Elia wieder in sein Amt zurückgesetzt, zurückgeführt. Und Elia ist einer, der, von dem man nicht weiß, dass er leiblich gestorben ist, sondern es heißt, Gott nahm ihn in den Himmel. Und als Jesus in Gethsemane war, war der Elia da. Auch als mit den alten Propheten. Burnout. Was haben wir jetzt heute eigentlich mitgekriegt? Burnout heißt, hat mit unserem Gefühl zu tun, mit unserem Empfinden. Es kann uns körperlich, äußerlich gut gehen. Wir leben in einem reichen Land. Es gibt alles. Wir können alles kaufen, wir können alles umtauschen. Wir können. Aber das, was in uns wird, das Gefühl, das, mit dem müssen wir zurechtkommen. Jeder von uns mit seiner Art, mit seinem Temperament, mit seinem Gefühl, mit seiner Empfindung, mit seiner Persönlichkeitsstruktur, mit seiner Veranlagung, das kann man nicht einfach austauschen. Und damit müssen wir leben. Und da müssen wir jetzt also aufpassen, dass wir nicht, was haben wir gelernt, dass der Elia nach einem, der hat den Höhlenflug gemacht da, als er die ganzen Priester umbringen ließ, der Isabel. Als der Altar brannte, ohne sein Einwirken, Gott das Feuer gesandt hat. Das musste ihm, also da muss er solch eine Brust bekommen haben, so eine geschwollene Brust. Aber in Wirklichkeit hat er so viel Angst gehabt um sein Leben, dass er gesagt hat, von diesem einen Brief, den er bekommen hat von der Isabel, ist er abgedreht. Da ist er gerannt bis ans Ende der Welt, in die Wüste. Das heißt, alles, diese Dinge haben mit unseren Empfinden zu tun, mit unserer seelischen Veranlagung, die sind so unterschiedlich ist bei uns allen, dass es schwierig ist zu sagen, so und so muss man es machen. Aber eins können wir begreifen, es hat keinen Zweck, in die Wüste abzuhauen. Es hat keinen Zweck zu tun, als gäbe es die Wirklichkeit nicht. Sondern Gott sagt uns, greif es an, steh auf. Steh auf und iss und trink. Ich sage es einfach ganz platt, bleib in der Gemeinschaft der Heiligen. Geh zum Abendmahl, lass dich beschenken, auch heute durch das Abendmahl. Es ist eine Stärkung, es ist nicht nur eine Erinnerung an etwas, was geschehen ist, sondern es dient uns zum Neuanfang, zur Stärkung. Und so dürfen wir auch dieses Abendmahl feiern. Und dann kommen die neuen Aufgaben, neue Zuweisung. Und die Frage ist immer ganz wichtig, hier auch in unserem Text, die Frage, was machst du hier, Elia, fragt der Engel. Da müssen wir ja drüber stolpern, nicht? Der weiß ja alles, der Engel. Warum fragt er denn Elia, was machst du hier? Er fragt deshalb zweimal nach an verschiedenen Orten, was machst du hier? Weil diese Frage, was machst du hier, auch eine Frage an uns ist. Wo stehst du heute? Wo stehst du in deinem Leben? Was machst du gerade? Was denkst du? Was fühlst du? Und darauf eine Antwort zu finden, das ist jedem selbst überlassen. Darüber sich klar zu werden, was ist eigentlich mit mir? Wo bin ich glücklich, wo bin ich unglücklich, wo bin ich verzagt? Diese Selbstfragen, die stellt er hier, der Engel. Und die gilt nach uns, diese Frage zu stellen. Und Gottes Hilfe wird nicht ausbleiben, davon bin ich überzeugt. Der Herr segne euch und segne uns im gemeinsamen Tun. Amen. Wie geht's